drei Tipps im Umgang mit schwierigen Menschen. Was sind schwierige Menschen? Wir sind ja alle irgendwann mal schwierig. Insofern ist das natürlich eine etwas kritische Bezeichnung, dessen bin ich mir bewusst. Aber was sind sogenannte schwierige Menschen im Umgang miteinander im beruflichen Umfeld? Für mich sind das Menschen, die zum Beispiel die Energie im Team regelmäßig runterziehen. Das ist schwierig, wenn jemand ja recht hat, aber das auf so eine Art sagt, dass die Energie im Team runtergeht. Oder wenn jemand ständig sich beklagt über bestimmte Situationen, die vielleicht an sich richtig sind, die Klage ist berechtigt, aber es zieht wieder die Energie runter. Oder dass jemand es doch überwiegend und immer wieder besser weiß, das auch deutlich artikuliert, laut spricht, nicht auf die anderen hört, lange Reden hält und die anderen etwas hilflos sind in dem Umgang damit. Auch das zieht die Energie ja runter. Oftmals sind Menschen, die so schwierig im sozialen Miteinander sind, ja sehr gute Expertinnen oder Experten. Und dann denkt man als Teamleitung oder Führungskraft, ja, ich brauche diese Person, weil sie eine sehr gute Expertin in diesem Fachbereich ist oder weil sie eine sehr gute Leistung bringt. Und trotzdem aber ist das Verhalten im Team immer wieder schwierig und es ist schwierig in dem Umgang miteinander. Also, wie gehe ich mit solchen Menschen um? Mit diesen sogenannten schwierigen Menschen. Und dafür habe ich drei Tipps heute für den Podcast vorbereitet. Ich habe natürlich selber vielfach diese Situationen erlebt, bin auch vielfach daran gescheitert. Ich habe natürlich auch gelernt und es dann besser gemacht mit den Jahren. Ich sehe, wie andere damit Schwierigkeiten haben, wie andere daran auch scheitern. Ich sehe, wie Teams so dahin wabern und sich nicht weiterentwickeln, weil entweder die Führung darunter leidet, alle darunter leiden, es nicht genug Wissen und Erfahrung im Team ist, wie man damit umgeht, die anderen Teammitglieder auch keinen Mut haben, das anzusprechen. Also da ist viel zu tun in diesem Bereich. Und natürlich gibt es vielerlei Tipps und das ganze Thema psychologische Sicherheit und Mut gehört natürlich dazu. Das ist ja die kleine Serie von weiteren Podcasts, die ich bisher gemacht habe und auch noch weitermachen werde zu diesem Thema. Also das ist sehr breit. Es betrifft eben immer wieder diesen Zwischenraum zwischen mir und dem anderen. Und dieser Zwischenraum, der braucht Verlangsamung und Bewusstsein. Denn natürlich, wenn ich einen sogenannten schwierigen Menschen im Team habe und es läuft schon eine Weile, dann bin ich getriggert, bin ich genervt, ich habe bestimmte Verhaltensweisen entwickelt, die da nicht zu einer Lösung geführt haben. Darüber schäme ich mich heimlich insgeheim. Ich ändere aber meine Verhaltensweise nicht, ich habe zu viel zu tun, ich bin zu viel unterwegs, ich denke nicht genug nach darüber. Und so schleifen sich eben Verhaltensweisen ein, die sich festfahren, die dann auch zur Gewohnheit werden und wo alle innerlich eigentlich aufgeben und sagen, naja, das ist ja halt, wie es ist. Und das Beste ist wohl, ich gehe pünktlich nach Hause und lebe dort mein eigentliches Leben, also die innere Kündigung. Und das findet aber natürlich nicht überall gleich statt, sondern das stellt sich natürlich dar in vielerlei unterschiedlichen Graden. Es geht mal besser, mal weniger gut. Und das Ganze ist auch sehr menschlich und es ist auch gut, sich immer wieder selbst darin einzuschließen. Also ich meine nicht verschließen, sondern sich damit einzubeziehen, dass man selber auch für die anderen immer wieder, mal wieder ein schwieriger Mensch ist. Und die Frage ist natürlich, wann kippt das und wann ist die Balance nicht mehr gesund? Und wann ist es doch einer im Team oder eine im Team, die immer wieder diese Energie runterzieht? Also die Stimmung, die Energie, das Gefühl, wie wir miteinander zusammen sind, bereitet es Freude? Freue ich mich auf das Meeting? Oder ist es mir eigentlich ein Ärgernis und eine Last? Dieses Gefühl, darauf würde ich viel mehr achten in Zukunft, wenn ich du wäre, der du jetzt hier oder die du jetzt zuhörst. Das ist eigentlich eins der Hauptkriterien. Zieht es mich runter energetisch oder gibt es mir Kraft? Und darunter kann man eigentlich vieles subsumieren und sagen, dann kann ich das natürlich definieren und genauer beschreiben und so weiter. Aber der Ausgangspunkt ist die gefühlsmäßige oder auch körperliche Reaktion. Gibt es mir Kraft, was wir hier machen? Gehe ich daraus gestärkt hervor? Auch wenn wir einen Diskurs haben, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, das meine ich alles nicht. Das muss stattfinden. Und das erfordert ja auch Übung, eben dieses kritische Miteinander diskutieren, ohne dass wir uns jetzt energetisch runterziehen und persönlich uns angegriffen fühlen. So. Ja, wie kann man jetzt damit umgehen? Und hier kommen drei Tipps. Der erste Tipp betrifft die Frage, bin ich Opfer? Also lasse ich mich treiben? Bin ich vielleicht Mittäter, weil ich durch bestimmte Verhaltensweisen im anderen sogenannten schwierigen Menschen, den ich jetzt so nenne, etwas auslöse? Also bin ich selber schuld dran, teilweise? Oder versuche ich die ganze Situation also von einem rettenden Aspekt, bin ich der Retter oder die Retterin und meine, ich müsste das alles alleine lösen, was gar nicht geht in so Situationen. Da braucht es immer das Team und die gute Kommunikation, natürlich bilateral, aber auch gemeinsam im Team. Also bin ich Opfer, bin ich Täter oder Retter? Das ist immer eine gute Frage, die ich mir selber stelle. Der erste Tipp also, schau auf dich selbst. Wo kannst du dich selber verändern? Wo kannst du selber noch an dir arbeiten, um die Situation zu verbessern? Und wenn du dich fragst, ja, was soll ich denn bei mir noch ändern? Ich habe mir doch schon so viel Mühe gegeben, ich habe schon so viel drüber nachgedacht. Dann kannst du vielleicht noch mal reflektieren und sagen, in E-Mails oder in Erzählungen zu anderen, welche Sätze, welche Formulierungen überwiegen? Also spreche ich mehr über die Schwierigkeit des anderen oder der anderen? Dann bin ich also im Außen und beklage, dass das alles so schwierig ist und dass es nicht gelingt, was ich gerne machen möchte. Dann kann es gut sein, dass ich eben in der Opferrolle bin und mich treiben lasse und noch nicht den Weg gefunden habe, in dieser Situation die Führung zu übernehmen. Oder erkenne ich klar, was ist auch mein Anteil daran? Kann ich die andere Person einordnen und wertschätzen und sagen, das ist schon okay so, wir brauchen diese Person, wir brauchen die Expertise und wir halten das aus, dass das manchmal schwierig ist. Und ja, aber wie gesagt, wenn das kippt und wenn das zu viel Kraft und Energie kostet, dann muss ich was tun. Und natürlich kann ich auch bei der Person erstmal versuchen anzufangen, mit ihr zu sprechen. Und so weiter. Aber es zeigt sich eben oft, dass gerade diese Personen nicht lernwillig sind, in vielen Fällen eine sehr dicke Schale haben, wo man erst durchkommen muss und manchmal solche Verletzungen in sich tragen, dass man auch, nachdem man Coaching angeboten durchgeführt hat, Seminare erlaubt hat, die Person gefördert hat, man kommt trotzdem nicht dran an die tiefe innere Verletzung, die vorliegt, wo man gar nicht weiß, was das ist, wo man aber das Verhalten sieht. Und das Verhalten, was sich eben in 1, 2, 3 Jahren im Wesentlichen doch nicht ändert. Also darum geht es, um solche Situationen. Erste Frage eben, was kann ich noch anderes bei mir tun, wo kann ich selber an mir arbeiten? Bin ich Opfer? Bin ich vielleicht Mittäterin, Täter? Bin ich in der Retterrolle? Alle drei sind nicht gut, wenn ich da zu sehr im Extrem drin bin. Also, das ist der erste Punkt, der erste Tipp. Schau wirklich nochmal kritisch auf dich selbst und beobachte, wie du über die Situation zu deiner Freundin, deinem Freund oder in E-Mails oder irgendwo Briefen sprichst. Sprichst du überwiegend über die andere Person, dann kann es gut sein, dass du noch nicht in der führenden Rolle in dieser Situation bist, sondern du leidest darunter, wahrscheinlich zu Recht. Und in allem, was du sagst, hast du auch recht. Aber so tritt eben keine Änderung ein. Der zweite Tipp wäre, stelle Regeln auf mit deinem Team. Nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Team und gemeinsam mit dieser Person. Also, und solche Regeln könnten sein, dass wir gemeinsam darauf achten, zieht es mich jetzt energetisch runter oder nicht? Und dass wir miteinander üben, das sofort auszusprechen. Und zwar nicht die Führung des Teams alleine, sondern alle im Team. Also Teammitglied A, B oder C darf und ist aufgefordert, sofort zu sagen, hallo, wie du das jetzt sagst, zieht es mich in meiner Energie und Kraft runter. Also was können wir daran machen? Woran liegt das? Ist es die scharfe Sprache? Ist es vielleicht dein ewiges Kritisieren an dem Punkt? Oder ist es, dass du schon wieder besser weißt? Vielleicht hast du ja auch recht, aber gib uns doch auch mal die Zeit zum Nachdenken. So, also das könnte eine der Regeln sein. Und weitere Regeln könnten sein, ja, dass man auf die Art der Formulierung achtet, dass man miteinander gewaltfreie Kommunikation übt. Diese Kurse kann man belegen, die sind weltweit bekannt. Tatsächlich, viele Menschen, denen ich das sage, haben das noch nie gehört. Also ich weiß nicht, wo du da stehst, aber gewaltfreie Kommunikation ist einfach ein Standard heute, der ganz kurz gefasst so geht, dass ich versuche, die Kritik, die ich an der Sache oder an den anderen habe, dass ich die in der Ich-Form formuliere. Also auf mich wirkt es, für mich ist dies so und so, ich frage mich gerade, ob. So, das sind einleitende Formulierungshilfen, die die anderen nicht angreifen oder verletzen. Klar, gewaltfreie Kommunikation hat weitere Schritte, aber das ist mal so der einfachste Gedanke dazu. Also versuche mit deinem Team Regeln aufzustellen, treff Verabredungen über Sprache, über Verhaltensweisen, über die Freude, die da ist im Team und wenn sie nicht da ist, dass wir es sofort ansprechen. Und verabrede, dass jeder im Team sofort den anderen auf diese gemeinsame verabredete Regel hinweisen kann. Damit tust du dich entlasten als Führungskraft oder Teamleitung. Ja, das ist dieser Retter- oder Retterinnen-Gedanke. Du musst nicht denken, dass du als Teamleitung oder als Führungskraft für alles eine Lösung brauchst. Ganz im Gegenteil. Du musst dafür sorgen, dass du gute Prozesse etablierst mit deinem Team, sodass die Teammitglieder wachsen können, dass die Teammitglieder lernen, sich auszusprechen. Und dafür setzt du gewisse Verabredungen und Regeln fest. Und jetzt achtest du darauf, dass das passiert. Das heißt, du musst das nicht ständig selber jetzt anwenden und meinen, darin perfekt zu sein, sondern du achtest darauf, dass wir das tun, miteinander. Das ist die Aufgabe der Führung. Also du musst nicht in Lösungen denken, sondern in Prozessen. Das heißt, Prozesse anpassen, Prozesse gut führen. Das ist wieder dieser Zwischenraum, diese Verlangsamung, dieses Bewusstsein für, was passiert hier eigentlich gerade und wie kann ich da in die Führung gehen, dass der Gesprächsprozess, dass der Prozess miteinander besser verläuft. Ja, also jetzt hast du, sagen wir mal, als Schritt Null. Ich habe ja drei Tipps gesagt, aber als Schritt Null hast du mit der Person jetzt schon öfter geredet. Das ist so das Übliche. Hat sich nicht viel geändert. Schritt eins hast du geguckt, was kannst du selber noch ändern? Was hast du bereits getan? Gibt es da noch Potenzial, dass du aus deiner Mittäterschaft, falls die vorliegt, herauskommst und auch nicht in die Opferrolle, in der Opferrolle bleibst, nicht das Ganze retten willst, sondern dass du wirklich mehr innere Selbstsicherheit in den ganzen Prozess hineinbringst, verlangsamst, dass du besser wahrnimmst, besser zuhörst. Es gibt so viel zu tun, was du innerlich tun kannst. Und das Merkwürdige ist, ich erzähle das auch manchmal Menschen, und nach einer Weile sagen die aber, ja, es ändert sich nichts. Und da muss ich doch feststellen, ja, die Fähigkeit, auf sich selbst kritisch zu schauen, ist eben noch nicht vorhanden oder nur sehr rudimentär vorhanden. Das ist ja auch das Allerschwerste, sich selbst zu ändern und dafür so den Blick auf sich selbst zulassen, dass ich es aushalten kann, dass auch ich zu den sogenannten schwierigen Menschen gehöre. Manchmal, sicher nicht immer, aber und die andere Person ja auch nicht immer. Ne? Sondern das ist eben je nach Situation, es geht eben um die Balance. Und wenn das kippt, und ja, so, also das ist Schritt eins, ne? Immer wieder kritisch nachschauen, kann ich nicht doch noch selber bei mir Dinge ändern. Schritt zwei, dieses gemeinsame Verabredung finden, diesen Teamvertrag. Ich habe dazu ja auch ein kostenloses E-Book gemacht, kannst du dir gerne runterladen. Ich habe dazu diesen Kurs Teamentwicklung gemacht in 4 Schritten. Da stecken viele, viele Tipps drin, wie du diesen Zwischenraum zwischen dir selbst und dem anderen gestalten kannst und wie du auch miteinander im Team Verabredungen und Regeln triffst, dass die Teamarbeit verbessert wird. So, wenn die 2 Schritte nicht gehen, inklusive Schritt 0 vielleicht, den klassischen Schritt, also Führungskraft spricht mit der Person, aber es ändert sich dann doch am Ende nicht viel. Dann steht der 3. Schritt an und das ist die Trennung. Entweder die Trennung aus dem Team in ein anderes Team heraus oder die gänzliche Trennung. Und Trennung ist nicht so schlimm, das erscheint immer so. Wir haben da viel zu viel Angst davor, Trennungsgespräche zu führen. Auch dafür braucht es einen Prozess, den man gemeinsam mit dem Team einrichten sollte, sodass alle wissen, wenn so ein Gespräch kommt, dann gibt es zuerst ein Gespräch, ein Aufmerksammachen auf den Punkt. Wenn sich nach 2, 3 Monaten an dem Punkt nichts ändert, gibt es nochmal ein Gespräch, am besten schriftlich festhalten, dass es beide unterschreiben. Und nach 6 Monaten, wenn sich wieder nichts ändert, 6, 9 Monate, dann steht die Trennung an. Wenn man diese Kultur entwickelt und die Trennung mit einer gewissen Leichtigkeit auch anlegt und durchführt, dann tut das allen nur gut am Ende. Das Gegenbild ist, wir haben Angst vor Trennung, wir führen diese Gespräche nicht, wir denken zwar ständig dran, aber wir tun das nicht. Es eskaliert nach 1 Jahr, 2 Jahre, wir reden wieder, es bessert sich nichts und am Ende ist es so schlimm, dass man sich trennt und dann sieht man sich vor Gericht wieder, weil die Verletzungen einfach zu groß sind. Also auch das eine Aufgabe der Führungskraft, eine Trennungskultur, den Bereich, das ganze Feld einer möglichen Trennung oder Veränderung in der Organisation, in der Zuordnung gleich mit anzulegen. Ich sage das auch meinen Kunden, wenn sie mich fragen, möchtest du uns begleiten, sage ich gerne, wenn das passt und so weiter. Und wenn es irgendwann mal nicht passt, dann sprechen wir das einfach miteinander aus und gehen getrennte Wege. Und vielleicht kommen wir auch später mal wieder zusammen. Also diese Leichtigkeit, ich weiß, das ist natürlich ganz schwer, weil wir haben gerade ein Haus gebaut, wir haben Kredite, wir haben Verpflichtungen, wir müssen unser Gesicht wahren. Was spielt da nicht alles rein, dass es so wichtig ist, an dem Job festzuhalten und dass man also sich rundum, sage ich mal, verletzt, verloren und auch ja, voller Scham des Scheiterns dann seinem privaten Umkreis erzählen muss. Man habe mich rausgeschmissen, wir haben uns getrennt. Ja, ich habe ja selber auch solche Situationen erlebt. Das tut alles sehr weh. Aber gut, das ist Teil des Lebens. Wenn man älter wird, schaut man darauf zurück und sagt sich, naja, eigentlich war das doch das Beste, dass wir uns getrennt haben, weil da konnte ich mich weiterentwickeln, nachdem ich durch ein Tal gegangen bin. Und jetzt kommt noch der ganz wichtige Punkt. Oftmals denkt man ja, diese sogenannten schwierigen Menschen, sind so gute Experten, die kann ich nicht drauf verzichten. Also ich muss diese Person behalten, sonst bricht mein Team auseinander. Und das halte ich für einen Irrtum. In den meisten Fällen regelt sich das Leben ganz schnell so, dass das Team erstens eine viel bessere Stimmung hat, dadurch viel mehr Energie hat und mehr leisten kann. Also die Aufgaben, die die Expertin oder der Experte getan hat, die werden mit Leichtigkeit zur Hälfte, drei Viertels übernommen von den anderen. Und der Teil, der dann nicht übernommen werden kann, entweder er fällt dann weg, dann ist es so, dann muss ich das ganze Geschäft etwas redimensionieren. Oder ich stelle fest, dass die Vorstellung, dass die Person so eine tolle Expertin oder Experte war, gar nicht stimmt. Und ich stelle fest, wie viele Fehler da in der Unterschicht passiert sind, wie viele Dinge nicht erledigt sind und dass vieles von diesem Expertentum und immer wieder Besserwissen eigentlich aufgesetzt war. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die ich gerne weitergebe. Also schau darauf kritisch und überleg dir dreimal, wie lange möchtest du jemand im Team akzeptieren, der immer wieder die Energie des Teams runterzieht? Und dieses Energielevel, das ist so viel mehr in seiner Wirkung, was auf die Leistung, auf die Performance, dass ich immer sagen würde, wenn du die Energie und die Stimmung im Team verbessern kannst durch eine Trennung von einem Teammitglied, dann mach das, weil das gleicht vieles, vieles andere relativ schnell aus und das Leben regelt sich neu. Ja, soweit drei Tipps im Umgang mit sogenannten schwierigen Menschen. Mir ist das so genannt wichtig. Im Titel ist das natürlich etwas provokativ. Ich bin mir sehr bewusst, dass auch ich immer wieder ein schwieriger Mensch bin für andere. Also das möchte ich jetzt nicht als zu einseitige Beschreibung verstanden wissen. Trotzdem gibt es Situationen, die nicht in Balance sind und wo es die wirklich die Frage ist, wen schütze ich hier als Führungskraft? Schütze ich jetzt die Person, die immer wieder die Kraft aus dem Team herausnimmt? Ja, fünf, sechs, sieben andere, die darunter leiden. Oder ist es nicht meine Aufgabe zu sagen, ich muss die acht anderen im Team schützen und dann entsprechend entscheiden, weil es geht ja um das Ganze. Es geht darum, dass wir unsere Kunden und unsere Dienstleistung gut durchführen. Darum geht es schlussendlich. Vielen Dank fürs Zuhören.